Scheint wohl in der Familie zu liegen, glaube ich. Ja, aber es ist Geschmackssache tatsächlich. Freiheit. Freiheit und ihre Druckstellen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was meinte Andreas eigentlich mit Druckstellen? Das werde ich euch gleich an Marcel zeigen. Den Marcel nämlich heute Morgen gequält, ich habe ihn gebunden. Nur am Arm aber nur. Und ich hoffe, dass der Arm nicht abfällt, Marcel. Kriegst du noch genug Sauerstoff in deine Finger rein? Ja, okay, das ist wichtig. Muss auch arbeiten, Junge. Freiheit. Wenn ich unterwegs bin auf der Straße, in Essen, in Gelsenkirchen, in Moers, komme ich unweigerlich mit Leuten in Gespräch. Ist so, ich suche das Gespräch. Und mittlerweile kennt man mich schon, man versucht mich aus dem Weg zu gehen, aber passt nicht. Na, Spaß beiseite jetzt. Also ich zwinge ja keinen auf. Aber unweigerlich kommt man immer auf ein Thema, auf Freiheit. Das ist kurios. Alles endet in Freiheit. Und ich denke mir, und habe mir echt gedacht, boah, wie unfrei muss der Mensch eigentlich wirklich sein? Auch wirklich jeden. Ist egal, in welchem Alter ich anfange, mit Leuten zu reden. Ich sag mal so, ab 10 Jahre kommt meint echt oft in Gespräch vor Freiheit. Ich möchte frei sein. Oder die fühlen sich irgendwo gebunden an etwas. Und wenn jemand an etwas gebunden ist, ist er in dem Fall auch unfrei. Das merkt der Mensch ja automatisch. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wie kann das sein? Was ist eigentlich los? Wir reden ja alle von Freiheit. Wir wollen ja alle Freiheit haben. Und Freiheit ist ein teures Gut. Dafür haben Menschen viele Jahre gekämpft. Haben sich ja aus meiner Familie tatsächlich, waren Leute im Widerstand gewesen. Ja, Rudolf weiß ja, die waren im Widerstand hier in Duisburg. Und wenn ihr mal am Rathaus guckt, hier vorne bei uns, am Bezirksamt, haben wir auch so Stolpersteine. Ist das schon mal aufgefallen? Ja, auch. Unten im Keller vom Rathaus war früher mal ein Gefängnis gewesen, wo die Gestapo ihre Leute drinnen eingelagert hatte. Tatsächlich. Und es gibt Menschen, die haben sich wirklich für die Freiheit echt geopfert. Geopfert. Und oft treten wir die Freiheit, die wir so genießen, die wir meinen, so oft mit Füßen. Ja. Und als ich letztes Mal in Essen über Freiheit gepredigt habe, habe ich mir gedacht, Mensch, wie denken Leute eigentlich, die so am Rand der Gesellschaft leben, über Freiheit? Und dann da saßen so 60 Leute und ich habe eine Person nach vorne geholt und habe sie auf den Stuhl gestellt. Ich stand dann so mittendrin in den Raum und ich habe gesagt, was fällt euch an dieser Person so auf? Ne? Positives natürlich. Und dann haben sie so aufgezählt und ich habe mir festgestellt, Mensch, wie verschiedenartig so eine Person begutachtet wird. Und da habe ich die Frage gestellt, was ist denn für euch Freiheit? Und ich habe gar nicht gewusst, wie mannigfaltig so wie Menschen Freiheit eigentlich sehen. Angefangen von, ich möchte jeden Morgen aufstehen können, wann ich will. Ich möchte meine Meinung sagen, wann ich will. Das ist so Freiheit. Jeder interpretiert das Wort Freiheit komplett anders. Komplett anders. Und das hat mir ermöglicht, komplett neue Türen zu öffnen. Weil ich immer von einer Situation, immer von einer Sache ausgegangen bin, was Freiheit eigentlich bedeutet. Nein, Freiheit ist riesengroß. Aber trotz allem, die Freiheit, von der wir reden, die wir meinen zu kennen, ist eigentlich eine Freiheit, die uns bindet, die uns nicht frei macht. Gibt es eigentlich wirklich Freiheit, Anführungsstriche? Ich möchte ganz kurz nochmal darauf eingehen. Gerade so in den letzten Jahren ist der Schrei nach Freiheit sehr laut geworden. Denken wir an den arabischen Frühling und seinen Auswirkungen. Da wird in Ägypten Mubarak verjagt und was kommt dran? Die Muslimbruderschaft und knechtet wieder die Leute ab. Was ist merkt? Und dann merkt das Militär, das läuft nicht so, wie es ist. Dann wird die Muslimbruderschaft abgeschafft und leben heute, sagen wir mal, in einer Diktatur, eine Militärdiktatur mit einer pseudodemokratischen Ordnung. Nichts mit Freiheit. Nichts mit den ganzen Toten, sondern sie leben eigentlich genauso weiter, wie sie vorher gelebt haben. Und denken wir daran an Syrien, wie sie gekämpft haben um diese Machthalter, um diesen Machterhalter, wie heißt er nochmal, komme auf den Namen jetzt nicht, Assad, genau, beiseite zu räumen. Wie viele Tausende von Tote es gibt, die um Freiheit kämpfen und wie groß der Exodus geworden ist von Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben in die sogenannte Freiheit. über den Wasserweg, wo Tausende von Menschen ertrunken sind, in der Hoffnung, in ein freies Land zu kommen. Und wenn sie es geschafft haben, über den Landwege zu gehen, landen sie entweder in der Türkei in ein riesiges Lager. Und wenn sie aus diesem Lager herauskommen, landen sie in Kroatien oder in Jugoslawien oder wo sie nicht gewollt sind und wo sie nicht gehabt haben wollen. Was für eine Freiheit. Kommen in eine andere Freiheit rein und werden gehasst. Dann kommen sie nach Deutschland und werden mit offenen Armen empfangen, was ich gut finde. Was ich gut finde. Und trotzdem schlägt ihnen auch hier eine Welle des Hasses entgegen. Siehe die letzten Wahlen, die wir leider erleben mussten, wie diese rechtsradikalen Leute so viel Stimmen bekommen haben. Aufgrund, weil sie Angst geschoren haben. Angst. Aber nicht, ich rede jetzt nicht über die Politik, die interessiert mich nicht. Ich rede von den Menschen, die auf die Suche nach Freiheit sind und doch hier gebunden sind. Ich arbeite in letzter Zeit mit 4 Geflüchteten zusammen. Zurzeit sind das 30 Familien. Und diese Menschen tatsächlich, ihr Lieben, sind froh über das, was sie hier erleben und was ihnen entgegengebracht wird. Sie fühlen das als Freiheit an. Sie fühlen das als Freiheit an. Obwohl sie so eingeschränkt sind, können noch lange nicht tun und lassen, was sie wollen. Sind immer noch an dieser Stadt gebunden, dürfen nicht einfach weggehen. Dürfen nicht einfach Duisburg verlassen. Sie dürfen zum Beispiel nicht mit nach Schermbeck fahren in eurer Freizeit. Dürften sie zum Beispiel nicht. Müssten sich abmelden, müsste genehmigt werden. Muss ich mir vorstellen. Ja, also sie sind selber sehr gefangen. Trotzdem, sie meinen, eine Freiheit zu leben, sind sie gefangen. Sind sie gefangen. Oder denken wir jetzt zur Zeit, was aktuell in Spanien los ist. Aktuell in Spanien. Die Katalanen wollen die Freiheit von Spanien, also von Restspanien haben. Und sie sagen, wir wollen frei sein von der Doktrierung der spanischen Regierung. Wir machen das Geld und ihr saugt uns das Geld ab. Überall in der Welt, wo wir hingucken, ist der Kampf nach Freiheit da. Überall. Freiheit ist so ein wichtiges Gut. Und jegliche Art von Freiheit, wo wir am Kämpfen sind für Freiheit, endet letztendlich doch immer wieder in Abhängigkeit. Wenn die Katalanen das durchkriegen, dass sie rauskommen aus der spanischen Regierung, also ihr eigenes Land machen, fallen sie raus aus der EU. Somit heißt, sie können keine Güter ausführen, müssen alles teuer bezahlen, werden also ärmer dadurch. Das ist ein riesiger Rattenschwanz. Gibt es wirklich Freiheit? Gibt es Freiheit, wo man frei ist? Wenn man dann in den Duden reinschaut, wird man schnell feststellen, dass der Duden sagt, es gibt eigentlich so keine Freiheit, so wie wir uns das vorstellen. Jegliche Art von Freiheit führt letztendlich immer in Abhängigkeit von irgendjemand anders. Also so Freiheit gibt es nicht. Obwohl, so nicht stimmt. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 36, wenn euch der Sohn frei macht, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ups. Also, wenn Jesus mich frei macht, bin ich wirklich frei. Damit sagt Jesus doch automatisch, dass alles andere eine Scheinfreiheit ist. Oder? Ich mich doch an. Also so interpretiere ich das. Da stellt sich doch die Frage, warum leben wir eigentlich in einer Unfreiheit? Ist egal, wie unsere Aktivitäten noch aussehen und die Bestrebung nach Freiheit. Das hat mich echt auf eine Suche gebracht. Ich wollte etwas gucken. Jetzt muss ich weitergehen. Das ist mal die Skizze. Dafür muss ich kurz ins Alte Testament reinhuschen, eigentlich im Grunde genommen. Und sogar noch ein Stückchen darüber hinaus, über das Alte Testament hinaus. Die Bibel gibt darüber Auskunft, was Unfreiheit ist, aber was eigentlich vor der Erschaffung der Menschheit eigentlich passiert ist. Und bitte, das also bitte nur, es gibt nur 2, 3 Bibelstellen, die darauf hindeuten können. Und zwar ist das der Fall des Satans. Das lesen wir in Hesekiel 29 oder in Jesaja 44. Dort redet die Bibel, dass vor urendlich langer Zeit Satan gefallen ist. Also er ist ein gefallener Engel, Luzifer. Und dass sein Bestreben war nach Freiheit, also sich zu Gott zu emanzipieren. Die Bibel sagt, du Stern des Kerubu, also großer goldener Stern, du wolltest dich ja hochheben und dich auf den Thron Gottes setzen. Doch du wurdest erkannt in deiner Eitelkeit und stürztest herab. Also Satan wollte werden oder wollte Gott gleich werden. Das ist der erste Fall gewesen eigentlich, der damals in der Geschichte, in der Urgeschichte wohl stattgefunden hat. So, und Satan wurde mit einem Drittel der Engel, so redet die Bibel davon, ne, verbannt, aus dem Himmelsreich verbannt, wurde also rausgeschmissen. Das war die erste Erhebung gegen Gott, sagt man. Das war also Satan, Luzifer. Das ist hier irgendwo, ganz hinten an der Ecke. Bitte, ganz wichtig, das sind nur die zwei einzigen Bibelstellen. Alles weitere, was jetzt interpretiert wird, ist eine reine Interpretation und gehört nicht da rein. Deswegen höre ich jetzt auch da auf. Ich wollte mal sagen, dass ein Fall schon bevor der Mensch war, schon ein Fall gab. Eine Erhebung gegen Gott, also ein Freiheitsbestreben gegen Gott, eine Emanzipation gegen Gott. Es hat Gott ja in seiner allschöpferischen Kraft den Menschen geschaffen. Das wissen wir. Kennen wir uns ja aus in der Bibel. Er schuf den Menschen nach seinem Bilde. Also, ja, ihn als Gegenüber, nicht ihm gleich, sondern ihn als Gegenüber, als Kommunikationspartner. So wie Gott alle seine Wesen mit einem eigenen Willen erschaffen hat, so hat auch den Menschen mit einem eigenen Willen erschaffen, was sehr wichtig ist. Denn ansonsten wäre es kein Gegenüber, sondern sonst wäre es eine Marionette. Gott hat also keine Marionetten erschaffen, sondern wir heute eigenständige Lebewesen. Ja, mit einer Seele. Mit zur Entscheidung zwischen Ja und Nein zu sagen. Ja. So, und Gott schuf also den Menschen, ich muss gucken, ob ich meine Skizze auch richtig mache. Schuf den Menschen alles das, was er macht, aus Liebe. Wenn wir uns die Bibel angucken und die Bibel mal richtig lesen, geht ein roter Faden durch die Bibel durch. Von der Erschaffung des Menschen bis irgendwann mal wir bei Gott sein werden. Das ist der rote Faden der Liebe. Alles das, was Gott tut, wenn wir das mal richtig lesen, passiert alles aus Liebe. Alles aus Liebe. Jetzt ist es so passiert, dass der Mensch eines Tages im Garten Eden rumlief und dann der Teufel zu ihm kam. Also Gott sagte zu Menschen, ihr dürft von jeder Frucht im Garten essen, von jeder Frucht essen. Es ist alles super, alles gut, nur von einer Frucht dürft ihr nicht essen. Das ist die Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Nicht zwischen Autofahren und Nicht-Autofahren oder von Fahrradfahren und Nicht-Fahrradfahren, sondern zwischen Gut und Böse, was ganz wichtig war. So, und der Mensch hatte alles, vollkommen alles. Nur eben die Erkenntnis ist, nicht ist, was ist Gut und Böse, was auch manchmal ganz gut ist, nicht zu erkennen, was Gut und Böse ist. Und das war genau der Punkt, der Knackpunkt gewesen, wo der Teufel kam und den Menschen genau da packte. Und gesagt hat, hör mal, klar dürft ihr von alles essen, was im Garten ist. Klar habt ihr die absolute Freiheit hier. Aber habt ihr die Freiheit? Denn es gibt etwas, wo ihr die Freiheit nämlich nicht habt. Zu entscheiden, nämlich was gut und was böse ist. Und der Mensch hat sich entschieden, ja, ich will aber gerne wissen, was gut und böse ist, denn ich bin ja frei. Ich möchte frei sein. Emanzipation. Ich möchte mich emanzipieren vor Gott. Und dann passierte das, der Mensch gesagt hat, ich will sein wie Gott. Und das hat er auch gemerkt, was gut und böse ist, denn er versteckte sich nämlich nachher. Und hier fing Gott schon an, als es rauskam, dass der Mensch gesagt hat, die Frau, Kollege, die du mir gegeben hast, die hat mich dazu verführt. Ja? Die Schuld lag nicht bei der Frau, sondern du, Gott, bist schuld, dass ich mich erhoben habe. Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verführt. Ja, und da fing eigentlich schon die Entschuldigung an. Der Mensch legte los. Und dann gibt es dann die Suche, der Mensch verlor seine Freiheit, in der er nämlich aus dem Garten Eden verbannt worden ist. Der war rausgeschmissen worden förmlich. Und der Mensch schuf sich schon ab da an Pseudo-Freiheiten. Pseudo-Freiheiten. Wie zum Beispiel viel Götterei. Er betete und heulte den Mond an. Und so viele andere Dinge. Die Beziehung zu Gott war gekappt. Gott hat ihn rausgeschmissen aus dem Garten Eden. Gott ist zwar den Menschen hinterhergelaufen, wir kennen die Geschichten in Noah, Abraham, Mose, aber der Mensch hörte nicht mehr auf Gott. Der Mensch suchte sich eine Ersatzfreiheit. Und diese Ersatzfreiheit zieht sich bis heute hinein. in Sachen Religionen. Islam, Buddhismus, Shintoismus und so weiter und so weiter und so weiter. Sogar selbst die christliche Religion. Der Mensch erschafft sich Religionen, weil er tatsächlich wieder zurückkommen möchte zu Gott. Nämlich indem er nämlich Eigenleistung erbringt. Und je mehr er Eigenleistung erbringt, desto mehr entfernt er sich eigentlich von Gott. Denn Gott sagt nur, ich bin da, immer noch da. Aber der Mensch will zurück in sein Ermessen, seine Leistung erbringen, seine Art, um Gott zu gefallen. Seine Art von Freiheit, um Gott zu gefallen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so schwer wird. Gott griff viele Male ein durch Noah. Dann griff er ein durch Abraham. Und dann den letzten Schritt machte er, womit? Mit Jesus. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, ich weiß, viele kennen die Geschichte schon wieder, aber ich möchte etwas aufzeigen, was sehr wichtig ist. Gott zeigte sich hier in seiner Barmherzigkeit und in seiner Liebe, gab die 10 Gebote, gab Gesetze, um mit ihnen zu leben zu können, um Ordnung zu halten, denn die Menschen haben wohl ohne Ordnung gelebt, ganz gewaltig. Jeder lebte in Anarchie. Jeder lebt in Anarchie. Der Schwache hat verloren. Und Gott gab hier in Ägypten damals die 10 Gebote, damit sein Volk unter Gesetze lebte, also Ordnung halten konnte. Bis zum Jahre 0 Gott den ersten Eingriff machte, nämlich die Geburt Jesu. Gott wurde selbst Mensch. Der Schöpfer aller Dinge wurde Mensch in seinen Sohn Jesus Christus. Der absolute Befreiungsakt passierte 33 Jahre später. Nämlich wo? Auf Golgatha. Was sagte Jesus am Kreuz? Es ist vollbracht. Was meinte Jesus damit? Was meint Jesus damit? Die Trennung ist besiegelt. Diese Kluft hier ist gesiegelt worden durch das Kreuz. Das Kreuz von Golgatha. Jesus Christus hat die Schuld, die Trennung auf sich genommen. Auf sich genommen, die uns trennt von Gott. Von Gott. Er ist die Brücke zur Freiheit. Nämlich die Freiheit in allem ist Gott. So wie der Mensch vor dem Sündenfall gelebt hat. Und dahin haben wir die Chance, wieder zurückzukommen. Jetzt ist aber nur etwas, was passiert ist, dass der Mensch ja keinen neuen Körper kriegt oder sofort, sondern er bekommt einen neuen Geist. Einen neuen Geist, der ihm fähig macht, in der Gegenwart Gottes zu treten. So, und dieser Geist ist der Heilige Geist. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Jesus sagt, ich schicke euch einen Sachwalter, der in euch einzieht. Meine Frage, zieht Gott nur, wenn ich zum Glauben komme an Jesus, nur ein bisschen ein oder ganz ein? Leute, ganz ein. Wohnt die ganze Fülle Gottes in mir oder nur ein bisschen in mir? Ganz in mir. Leute, sagt doch, traut euch doch mal zu sagen, dass Gott ganz in mir wohnt. Jesus sagt, ich wohne ganz in dir, nicht ein bisschen. Wir müssen nicht mit, oh Herr, erfülle mich mit deinem Geist. Nee, er lebt in mir. Gott zieht ganz in seiner ganzen Fülle in mir neu ein und will in mir Raum machen. Jetzt kommen wir an den Punkt. Wir haben die Chance, entweder Gott alles zu geben, voller Raumentfaltung, oder den Geist, sagt die Bibel, zu betrüben, das heißt niederzuhalten. Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Zwei Herzen in meiner Brust. Paulus sagt, das ist das Gute, das, was ich vollbringen will, das tue ich nicht. Das Schlimme, das, was ich verabscheue, das tue ich. Jetzt kann man sagen, aber Jesus hat doch gesagt, wer an mich glaubt, da macht er mich frei. Und ich kann euch sagen, das hat mich über viele Jahre hin ganz schön im Arsch gemacht. Ja? Ich bin ein Mensch, der von der Straße kommt, der auf der Straße gelebt hat, Joko, der gesoffen hat, der rumgehurt hat, der Drogen genommen hat, der sich rumgeprügelt hat, der im Knast gesessen hat. So, ich komme zu Jesus, komme zum Glauben an Jesus Christus und denke mir, ja, ich bin ein neuer Mensch und anderen Tag später haue ich einen Polizisten halb tot. Irgendwas stimmt nicht. Dann kommen so die kleinen anderen Wehwehchen, die noch so dabei sind. Ne? Ich habe weiter gesoffen, habe weiter Drogen genommen und so weiter. Bin ich zu einem Bruder gegangen und habe gesagt, hör mal, ich habe ein Problem. Dann habe ich erzählt, was mit mir los ist und sagte zu mir, wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Stimmt. Aber die Realität sieht ganz anders aus, oder? Gibt ihr mir da recht? Ja. Von wegen, super gut heilig, doch heilig sind wir. Aber Sünder bleiben wir. Und jetzt kommt dann eigentlich mit den Druckschmerzen. Bis gleich erlöst, jetzt schon, hier schon ganz blass. Jesus befreit mich, ja. Kennt ihr das, wenn ihr morgens aufwacht und so gelegen habt? So. Was habt ihr im Gesicht? Fingerabdrücke, ne? Der Sapper läuft so ein bisschen an der Seite noch runter. Oder wenn ihr so gelegen habt, dann habt ihr die Knöchel hier so dran. Das sind Druckstellen. Und nichts anderes, meinst du, komm mal nach vorne.
Ja, so ist das Fähre.
Ich schneide dir nicht den Arm ab, keine Bange. Oder? Jesus macht uns frei, spricht uns frei von Sünde. Meine Schuld, die vergangene Sünde ist mir vergeben. Die gegenwärtige Sünde ist mir vergeben, wenn ich zu ihm komme und ihm die Sünde bekenne. Meine zukünftigen Sünden, die ich begehe, werden alle vergeben werden im Blut Jesu. Die sind mir vergeben. Ich bin zu Jesus gekommen, er hat mir meine Sünden vergeben. Was bleibt? Die Auswirkung der Sünde. Die Auswirkung der Sünde bleibt. Jesus befreit mich von den Fesseln der Sünde. Jetzt kriege ich das Ding nicht ab. Jetzt mal sehen, wie viel Jesus getan hat. Ja? So, Jesus befreit mich von den Fesseln der Sünde. Ich mache das jetzt so, schade, hat nicht so geklappt. Ja. So. Was bleibt? Sind Druckschmerzen. Die Auswirkung wird ganz schön blau. Ne? Aber gut, sieht ihr, konnte man sehen. Deswegen war es sehr wichtig, dass ich sehr eng gebunden habe alles. Ja? Leute, danke schön, Marcel. Wisst ihr, was ich damit meine? Ja? Ich bin frei, ja, Gott hat mich frei gemacht. Aber was bleibt? Den Druckstellen. Ja? Wenn ich Säufer bin, muss ich mir helfen lassen, damit ich wegkomme von der Sucht des Alkohols. Wenn ich ein Schläger bin, brauche ich Hilfe, damit ich befreit werde, damit ich weiterhin Leute verhaue. Und dann kommt nämlich das, was die Bibel nicht Bibel, nämlich Jesus heilt von innen heraus. Die Druckstellen, Marcel, ist alles gleich weg. Die Druckstellen, die werden sich, könnt ihr ja auch, ne? Nachher sind wir wieder klar. Die Druckstellen lösen sich auf. Man sieht nachher nichts mehr. Und so ist es auch bei uns Christen. Wir tragen die Sünde in uns, aber desto wir mehr Jesus folgen, desto mehr wir ihn folgen, ihn mehr in unser Leben hineinlassen. Leute, ich weiß, das ist scheiße, was ich hier erzähle, ja? Aber desto mehr wir Jesus nachfolgen, desto mehr wird der Raum des Heiligen Geistes in uns viel größer. Und somit werden die Druckstellen wie in so einem Ballon, ne? Kennen wir doch, oder? Jesus füllt uns aus, die Druckstellen werden nach außen hin gedrückt und die Haut wird glatt wie ein Kinderpopo. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Man ist vielleicht schwer erklärt. Aber darum geht's. Wenn wir Jesus nachfolgen, richtig nachfolgen, nicht nach Ausreden suchen, ja, ihn ernst nehmen in unser Leben, auch nach der Bibel leben, dann werden wir etwas merken, wie er anfängt, in uns zu wirken, in uns zu verändern. Und wir werden die Freiheit, von der er spricht, nämlich merken. Jesus redet von Freiheit, nämlich, dass ich frei werde vom Drang der Sünde, wieder Sünde zu tun. Ich habe viel gesoffen. Und das war echt scheiße. Meine Ehe war im Arsch. Ganz ehrlich. Ich habe Gott gesagt, ja, warum ist meine Ehe denn kaputt? Und der Rest, weil du säufst. Deine Frau macht die Sauferei nicht mit. Denk mal dran, was die erlebt hat in all den Jahren zu Hause. Wie ein Vater allen drum und dran. Der hat auch gesoffen. Das ist mir klar geworden, das geht so nicht. Also habe ich gesagt, ich möchte aufhören zu saufen. Habe ich aufgehört zu saufen. Und ich merkte, oh, das tut mir gut. Das tut mir ja selber auch noch gut. Da habe ich gemerkt, Rauchen schadet mir auch meine Lunge. Habe ich aufgehört zu rauchen. Und siehe da, es wird besser. Dann bin ich auch nicht mehr in eine Kneipe gegangen. Ich habe Problem war bei mir gewesen, ich war immer besoffen, wenn ich in eine Kneipe gegangen bin. Also habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr in eine Kneipe. Also habe ich mich der Sünde, wo ich in Sünde fallen kann, entzogen. Ich kenne Leute, die haben unwahrscheinlich Probleme mit Pornografie. Unwahrscheinlich Probleme mit Pornografie. Und dann erzählten mir, Andreas, ich habe Ärger mit Pornografie. Ich sage, was machst du denn abends, wenn deine Frau im Bett geht oder wenn du alleine bist zu Hause? Ja, mache ich meinen Computer an. Was guckst du? Was für Zeitschriften liest du? Wisst ihr, was ich meine? So dieses, ich kann mich als Christ von Dingen entfernen und werde dadurch geheilt. Jesus hat etwas ganz Tolles in uns hineingelegt, ein Gehirn. Zwischen diesen beiden hübschen Ohren hängt nicht nur ein tolles Gesicht, sondern auch ein Gehirn.
Sag mal, Leute.
Aber schön, auch Lachen hat er geschenkt. Er hat auch Lachen geschenkt. Leute, wir können auch darüber lachen. Wisst ihr, Lachen ist so gesund. Lachen ist so gesund. Man muss auch lernen, mal über sich selber zu lachen. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Und ich habe einfach mal was aufgeschrieben. Ich habe einfach mal was aufgeschrieben, was mir in all den Jahren, ich möchte das gerne euch so eine praktische Hilfe geben, was mir so geholfen hat, so eine praktische Hilfe, um so ein bisschen klar mit zu werden, wie ich mein Christsein in Freiheit leben kann. Ich bin immer noch vielen Dingen unfrei. Ja, ich habe immer noch viele Dinge, die mich binden. Aber ich weiß, dass ich mit Gottes Hilfe in Freiheit leben kann. Kann. Wem der Sohn frei macht, der wird wirklich frei. Und das ist nicht einfach auf jetzt und gleich. Ich werde sofort frei sein, ja. Frei sein, wieder vor Gott leben zu dürfen. Wieder mit ihm in Kommunikation. Aber was Jesus mit Freiheit meint, heißt auch, mich von der Sünde zu entfernen. Christus ähnlicher zu werden. Mein Leben abgewandt von der Sünde zu leben, hin auf Christus fokussiert zu leben. Das meint die Bibel mit Freiheit. Das meint die Bibel mit Freiheit. Sondern so, ich habe mal... Nee, zum Beispiel in Römer 8, Vers 11 wird darauf hingedeutet, dass wir für uns selber beten sollen, für die Überführung, dass der Heilige Geist uns zeigt, wo wir Schwachheiten in unserem Leben haben. Traust du dich darüber eigentlich wirklich noch drüber zu beten und wirklich zu fragen, Herr, wo habe ich wirklich Schwachheiten in meinem Leben und helf mir doch, diese Schwachheiten abzustellen? Oder machst du immer so, den Kerl, den du da mir gegeben hast, der ist schuld. Oder den Bruder in der Gemeinde, der ist schuld. Und Jesus sagt ja, was siehst du in den Splitter in deines Bruders Auge und bist eigentlich den Balken nicht wahr? Bist du wirklich selber noch, siehst du dich selber noch im Spiegel der Schrift, der Heiligen Schrift? Liest du noch die Bibel? Oder oft meint man einmal die Sünde bekannt, dann ist alles gut. Die Bibel redet, lebe in Sündenbekenntnis. Sage jeden Abend Gott das, was du an Mist gebaut hast. Und bitte um Vergebung. Das weckt in dir auch wie immer wieder, dass du neu darüber nachdenkst, was du tust. Geh darüber nicht einfach drüber hinweg in dem, was du tust. Naja, ich habe eben dann gesündigt und gut ist. Sondern bringe wirklich Gott das auf sein Altar und sag ihm, wo du gesündigt hast. Sündenbekenntnis. Lasst euch nichts von irgendjemand einreden, nur einmal bekannt, immer ist alles gut. Gott möchte gebeten werden um Vergebung. Auch wenn du jetzt noch sündigst. Nimm das nicht so oft auf so leichte Schulter. Da steht in 1. Johannes 1, 8 bis 9. Entferne Versuchung aus deinem Leben, wovon ich gerade geredet habe. Entferne Versuchung aus deinem Leben. Es gibt ja in dieser Umführung uns nicht in Versuchung. Damit will uns sagen, entferne du dich von der Versuchung, die dir passieren könnte. Das ist zwar schwer, mal nicht dorthin zu gehen, da wo es am meisten Spaß macht, aber wenn ich merke, dass mir das echt gefährlich werden kann, sollte ich es tun, es vermeiden, dahin zu gehen. Ich glaube nicht, dass ein Alkoholiker, der gerade trocken geworden ist, wieder in eine Kneipe geht. Die Gefahr, dass er rückfällig wird, ist ja massiv hoch. Massiv hoch. Und wird immer hoch bleiben. Immer hoch bleiben. Sich lieber von gewissen Dingen einfach fernzuhalten. Auch genau wie bei Drogensüchtigen, die sich Heroin oder was anderes gespritzt haben. Vor allen Dingen auch, rede mit einem Freund über deine Schwächen. Hast du noch einen Freund, einen Freund, den du wirklich noch, oder Freundin, den du wirklich noch alles sagen kannst, was dich belastet? Es gibt nichts Schlimmeres, als Schuld, Sünde oder Sorgen mit sich rumzutragen. Das macht dich nieder. Das macht dich alle. Das saugt dir die richtige Kraft raus. Das macht dich unfrei. Das bindet dich wieder. Weil du nur fokussiert bist, nur noch auf das, was dich wirklich bindet. Und die ganze Freiheit, die Gott dir schenkt, siehst du gar nicht mehr. Hast du einen Freund? Ich meine Freund, nicht Bekannten. Da wäre ich sehr vorsichtig. Man labert auch gerne. Ein Freund, den du alles sagen kannst. Oder eine Freundin. Kannst du weiter. Dann lerne die Schrift auswendig. Darf ich euch eine Frage stellen? Wie oft liest du hier drin? In der Bibel. Also nicht in diesem Buch, weil das ist ja mein. Sondern wie oft liest du in der Bibel? Ich meine nicht so der Kalenderblättchen, was gut ist. Sondern studierst du richtig das Wort Gottes? Das ist wichtig. Epheser 6, was steht dort? Die Waffenrüstung Gottes, ihr Lieben. Die ist für uns A und O. Die Waffenrüstung Gottes. Und wenn ich das nicht weiß, wie soll ich denn im Kampf bestehen können, wenn ich die Bibel nicht lese? Lerne die Schrift auswendig. Lerne Verse auswendig. Du musst nicht still wissen, dass in Matthäus 16, Vers 24 steht, sondern du musst wissen, dass das da steht. Und dass du es für dich anwenden kannst. Wie oft liest du in die Bibel? Wie oft machst du stille Zeit? Das dient alles zur Freiheit. Das dient alles zur Freiheit. Es dient der Freiheit mit, damit du richtig frei wirst. Du wirst auf dieser Erde, bis du tot bist, nie richtig frei werden. Du bist frei von deiner Sünde. Aber richtig frei wirst du sein bei Gott. Oder? Werd dir klar, wo deine Schwächen sind. Helfe Menschen in Not. Das ist auch gut. Jesus sagt, ja, Jesus wird gefragt, in Matthäus 22 wird er gefragt, von 26 bis 28 wird er gefragt, von einem Pharisäer, der ihn auf dem Glatteis führen wollte, einem Schriftgelehrter. Jesus, welches ist denn das höchste Gebot? Ja. Und da war so richtig ein Bibelkeller, so aus der Brüdergemeinde. Ne? Und dann dachte er, ja, das erste Gebot ist, du sollst Gott lieben von deinem ganzen Herzen, alles das, was dich ausmacht. Dein ganzes Dasein, mit deiner ganzen Familie, alles sollst Gott lieben. Ja, sagt er, was richtig geantwortet. Sagt Jesus zu ihm, aber eins ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kommt man an so einen Punkt an, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich mich selbst nicht liebe, wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen bin, mal ganz ehrlich, wie soll ich einen anderen lieben? Das ist so eine Farce. Wenn ich selbst mit mir nicht klarkomme in meinem Leben, wie soll ich andere Menschen lieben? Ja, das passt alles zusammen, was siehst du denn später in deines Bruders Augen, wie es aber dein Balken nicht war. Jesus möchte, dass du bewusst wirst, dass du abhängig bist an seiner Hilfe, an seiner Liebe. Ohne Jesus könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus Christus, ich rede nicht von Gott. Ohne Jesus Christus könnt ihr nichts tun. Hier geht es nicht um Gottes Liebe, sondern hier geht es um Jesu Liebe. Der Schlüssel zum ewigen Leben ist Jesus Christus und nicht Gott. Ich muss das nochmal sagen. Wer ist am Kreuz gestorben? Ja? Jesus Christus ist gestorben. Nicht Gott. Jesus ist gestorben am Kreuz. Wer hat die Sünden getragen? Gott oder Jesus? Jesus. Wer befreit uns? Gott oder Jesus? Ich weiß, das ist hart, aber das ist Bibel, das ist Bibelfakt. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wir können über Gott reden stundenlang. Wir können mit Menschen über Gott reden stundenlang. Gott, Jesus ist der ausschlaggebende Punkt für allem. Für alles. Das ist biblische Aussage. Ich erfinde das nicht für mich neu. Das ist Aussage der Bibel. Nur es ist leichter, über Gott zu reden, als über Jesus zu reden. Ist euch jetzt schon mal aufgefallen? Ich kann hier rausschreiben, Gott. Interessiert keinen. Mohammed ist Gott, wir sind alle Götter. Interessiert keinen. Aber Jesus. Und da scheiden sich die Geister dran. Rede mal mit Leuten über Jesus. Da wirst du schnell merken, wie du als Spinne abgetan wirst. Wenn du frei sein willst, brauchst du Jesus Christus. Und das gilt für uns Christen auch. Wir dürfen uns nicht ausruhen, nur weil wir einmal Ja gesagt haben zu ihm, dass alles gut ist. Das wird gerne proklamiert. Ja, einmal Ja, einmal gut. Die Bibel ist voll davon, dass nicht so gut ist. Ja, denken wir an die anvertrauten Talente und so weiter, die der Herr Jesus selber sagt. Also nicht Paulus, wo man schon dann rumdoktern kann und rumschrauben kann. Sondern Jesus Christus selbst. Ja, und er redet viel zu seinen Jüngern. Zu seinen Jüngern. Und auch er redet auch heute zu uns. Es ist wichtig zu wissen, dass ich als Christ in Freiheit richtig leben kann. Wirklich leben kann. Und es macht auch Spaß. Und das Tolle ist, dass diese Freiheit nicht egozentrisch ist, sondern diese Freiheit immer andere Menschen mit ins Boot holt. Wenn ich diese Freiheit von Jesus nicht erfahren hätte in meinem Leben, könnte ich heute nicht mit Menschen reden. Dann würde ich die Freiheit für mich halten. Ich habe das Talent für mich vergraben. Ist mein. Passt, ne? Das Talent für mich vergraben. Mein Talent. Das darf kein anderer haben. Aber Jesus sagt genau das Gegenteil. Hey, setze es doch ein. Bring es heraus. Rede mit Menschen über mich. Das ist das. Die Freiheit Gottes, die wir erfahren können und dürfen, die Freiheit Gottes, die wir erfahren können, ist nicht für uns. Wir sind Nutznießer der Freiheit, ja, aber nicht nur für uns selbst, sondern anderen Menschen die Botschaft von Jesus zu bringen, dass wir frei werden können von den Fesseln der Sünde, frei werden können, ein Leben zu führen, was über den Maßen Berge zerreißen kann. David sagt, ich kann mit meinen Herren über Mauern springen. Weißt du, warum er das sagen kann? Weil er sich bewusst ist, dass er das kann mit seinen Herren. Und warum? Weil die Fülle Gottes in ihm lebt. Die Frage ist nur, traust du dich tatsächlich, die Fülle Gottes in dir wohnen zu lassen? Denn da musst du aufpassen. Denn da bleibt nichts so, wie es ist. Amen.